Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit frischer Ware. Wir sprechen über Arsenal, den FC Arsenal, den wiedererstarkten FC Arsenal und das Meisterschaftsrennen in der Premier League. Haben dann eine ganz sanfte Überleitung zum Meisterschaftsrennen in der Fußball-Bundesliga. Wir sprechen über die Wahl von Lionel Messi zum FIFA-Weltfußballer. Wir sprechen über Schalke und warum, wieso, weshalb, warum im Keller Licht brennt oder auch nicht und wo sonst noch so Licht brennt. Und wir sprechen, Ossi, worüber noch?
Über den Strafenkatalog des FC Bayern.
So nämlich. Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ossendorf.
Einen wunderschönen guten Tag. Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und am anderen in der Leitung, im Schneegestöber, im strahlenden Sonnenschein. Ich weiß es nicht. In der Kälte von
Sonnenschein,
München.
Wolf. Sonnenschein, Wolf. Sonnenschein, Sonnenschein. Hallöchen.
Aber kalt.
Kalter Sonne. Es ist kalte Sonne.
Blinzelt dir die Sonne ins Gesicht,
Wolf. Ja, man kann es nicht anders sagen. Es blinzelt. Es blinzelt, ja.
Ich hab dich gestern noch live auch von der Insel gehört, da warst du aber, glaube ich, nicht vor Ort, richtig?
Wir waren hier, wir haben es aus dem Studio gemacht, es war eine reine Studioproduktion.
Arsenal gegen Everton?
Ja, ich mache das immer hin und wieder und ich mache es unfassbar gerne.
Ich wollte gerade fragen, wie ist das denn so? Erzähl doch mal, was ist der Unterschied?
Premier League Fußball ist einfach besonders, weil ich kriege da auch so ein bisschen nostalgische Gefühle, ehrlich gesagt. Weil, sag mal, meine Laufbahn begann ja im Grunde mit internationalem Fußball und sah die ersten Sonnenstrahlen eines jungen beruflichen Lebens, ja, in der Premier League.
Und in Südamerika, oder? Habe ich das falsch?
Ja, Südamerika, ja, klar. Ja. Also begann mit internationalem Fußball, wie gesagt, aber als ich dann zunehmend auch tagsüber kommentieren durfte, war im Prinzip die Premier League war so der erste Leuchtturm, den ich hatte. Und es hat sich bis zum heutigen Tage nicht verändert. Ich gucke gerne englischen Fußball und ich kommentiere ihn auch gerne. Und jetzt mit Arsenal, ich habe ja die Hochzeit von Arsenal eben mitgemacht. In der Invincibles-Saison 2003, 2004 war ich ja voller Engagement dabei in der Premier League. Also da spielt die Premier League in meinem beruflichen Leben noch eine deutlich stärkere Rolle als aktuell.
Lass uns da nochmal zwei, drei Sätze drüber verlieren, weil das einfach auch eine Zeit ist, die ich sehr präsent im Kopf habe, was Arsenal damals da auf dem Platz hatte.
Ja.
So die ersten, die mir in Sinn kommen, Bergkamp, Pires.
Ja. Ja.
Henri.
Ja.
So.
Und dann gehst du noch ein Stück weiter vor oder noch ein Stück weiter zurück mit Tony Adams, Martin Kuhn, David Seaman im Tor. Also in der 03-04-Saison war ja Jens Lehmann dann schon zwischen dem Pfosten. Lauren als Außenverteidiger, so ein Kameruner, Freddy Ljungberg.
Ja. Oh ja, stimmt, mit seinem roten Kamm, ne?
Genau, Sylvain Viltor, auch Vieira, so ein schneller Maxe, Patrick Vieira, genau so ist es. Der junge Fabregas fing langsam an. Also das war eine goldene Zeit. Also es war, auch wenn es im Wandel war, weil ich habe jetzt über Namen gesprochen, das waren ja im Grunde zwei Arsenal-Generationen, die da so ineinander übergingen. Es war mega. Und 03, 04 gab es dann auch den Battle Wenger-Ferguson.
Oh ja, ja, stimmt.
Auf einer ganz brutalen Ebene. Und wirklich, man muss sich das mal klar machen, Arsenal ist zum letzten Mal 2004 englischer Meister geworden.
Ja, 30 Jahre fast, ne?
Und die waren unter Arsene Wenger nie außerhalb der Top 4. In der Schlussphase. Also das war und sind seitdem Seitdem nicht mehr. Also erste vier werden sie jetzt auf jeden Fall schaffen. Da gehe ich von aus. Und wenn ich gesehen habe, das war ein ziemlich dickes Brett zu bohren gestern, zumindest über 40 Minuten, hast du es komplett gesehen? Oder?
Ja.
Ja. Also das war schon Steineklopfen, aber als dann das erste Tor fiel, Saka, Zinchenko hat ein super Spiel gemacht, fand ich.
Mhm. Finde ich sowieso gut.
Der war fast Spielmacher, alles unter Pep gelernt.
Ja,
also
genau.
Vom Außenverteidiger in die Spielmacherposition. Das fand ich wirklich herausragend. Und ja, also die haben jetzt ja zwischendurch mal das Spiel gegen City verloren, haben im Goodison Park verloren, also beim FC Everton, und dann unentschieden gegen Brentford, also mal drei in Reihe nicht gewonnen. So kam City wieder näher, aber sie haben es jetzt wieder umgedreht. Jetzt wieder drei Siege in Serie und zurück auf dem richtigen Weg. Und wenn sie das so durchziehen, werden die englischer Meister. Also wenn man es hochrechnet, landen die bei 90, 91 Punkten so. Also wenn sie den Schnitt halten, das müsste reichen.
Ich habe halt ähnlich wie in Deutschland das Gefühl, dass sie es am Ende nicht bestimmen. Das ist so wie mit Dortmund möglicherweise in Deutschland. Dass ich sage, am Ende ist die einzige Mannschaft, die entscheidet, ob sie Meister wird, ist in England City und in Deutschland Bayern. Weil wenn die ihr Ding durchziehen, also ich glaube einfach nicht daran, dass Arsenal jedes Spiel gewinnt, bis auf das gegen
City. Aber das ist City. Es ja. Also das werden sie werden die Spiele gewinnen müssen. Und es gibt noch einen direkten Vergleich Ende April.
Ja.
Das Ding wird natürlich ein Monster.
Aber die können sie haben ja halt, theoretisch sogar verlieren.
Genau, aber sie haben halt auch einen Fünfer-Puffer, ne?
Ja.
Und das ist eben der Unterschied zu Deutschland, Bayern
Stimmt.
und Dortmund. Also das ist halt Kopf an Kopf.
Genau.
Und auch Dortmund wird jedes Spiel gewinnen müssen und sie werden auch nicht umhin kommen, wahrscheinlich den direkten Vergleich zu gewinnen.
Ja, das ist der Punkt. Ne? Den Vorteil hat Arsenal tatsächlich, dass sie theoretisch sogar den direkten Vergleich verlieren können.
Stand heute. Ich glaube, auch wenn es utopisch ist oder theoretisch ist, ne? wenn du City fragst, entscheidet euch bitte, welcher Titel soll es sein, gehen sie auf die Champions League.
100%.
Ja. 100%. Aber sie haben möglicherweise diese Entscheidungsfreiheit nicht und werden offiziell auch sagen, beide. Wenn, ja. dann beide. Das ist ja klar. Und wir haben ja auch im Rahmen dieses Podcasts schon mal darüber geredet, als Pep Guardiola die Meisterschaft schon für beendet erklärt hat. Mit vollem Kalkül, um eben den Druck von der Mannschaft zu nehmen und in dem klaren Bewusstsein, dass City irgendwann anfängt, einfach alle Spiele oder so gut wie alle Spiele zu gewinnen.
Ja.
Da ist dann auch immer noch mal ein Ausreißer dabei zwischendurch, wo sich Pep verwechselt oder die Mannschaft verwechselt oder so. Das bleibt nicht aus, einfach weil dann auch das folgende Champions-League-Spiel im Vergleich wichtiger ist. Aber 5 Punkte, schon eine Ansage. Wie viel haben wir noch? Wie viele Spiele? 13?
Also, ja, sowas. Genau.
Du hast noch 39 zu vergeben.
Aber du kannst halt auch in England jedes Wochenende verlieren, ne? Also,
wenn du dir die Mannschaft von Everton anguckst, wir haben ja auch mal so über 50+1 und so weiter gesprochen,
ja, ja,
ne?
Ja,
was die für Investitionen getätigt haben in den letzten Jahren, da schlackerst du mit den Ohren.
Gibt es, glaube ich, keine, ich habe es jetzt bei Everton, du wirst es wahrscheinlich in Vorbereitung getan haben, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich würde sagen, gibt es wahrscheinlich keine drei Clubs, die ähnlich investiert haben, oder? In Deutschland jetzt im Vergleich.
Also ich würde über einen groben Daumen würde ich sagen, keiner.
Ja, siehst du.
Weil, weißt du, da ist ja unter 20 Millionen ist ja keiner dabei. Also die kosten ja alle, da spielt der Iwobi, ne?
Mhm.
Also Ex-Arsenal. Der war für Arsenal war zu leicht, weil er nicht torgefährlich genug war. Außenstürmer, ne?
Mhm, mhm.
Kostete vor 2-3 Jahren 30 Millionen.
Mhm.
Ansage. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar.
Aber da zuckt gar keiner, ne?
Da zuckt keiner. Die kosten alle 20 plus.
Ja.
Und das, wir reden über einen Abstiegskandidaten in der Premier League. Also viel hilft nicht immer viel.
Ja.
Und wenn du siehst, was die dem entgegenzusetzen haben, nur Bollwerk, also nur in An- und Abführung.
Absolut.
Wirklich also nur hinten und nur lange Bälle. Nur.
Die haben gespielt, als hätten sie keinen einzigen auf dem Platz, der Fußball spielen kann.
So, genau. Und dann musst du dir klar machen, dass nur Leute spielen, die für den deutschen Markt unerschwinglich sind. Also es würde jetzt, in München würde keiner auf die Idee kommen, 30 Millionen für Iwobi auszugeben. In Dortmund auch nicht.
Ne? Leipzig auch nicht und bei allen anderen Vereinen hätte man die Kohle schon.
Ja, exakt.
Also. Das ist wirklich, es ist absolut, sehe ich genauso. Morgen ist ja die DFL-Versammlung, wo es ja auch nochmal um das Thema Investoreneinstieg geht. Ich glaube, wir haben da letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal das Thema angerissen, 50+1, Dietmar Hopp gibt es jetzt auch wieder neue Entwicklungen. Ich glaube, dass es am Ende zu trocken ist. Ich glaube, lass uns ich finde es mega spannend, aber man muss halt Zeit haben, man muss echt tief in die Materie reingehen. Wenn man da, vorankommen will, so, oder das Thema, dem Thema gerecht werden will, sag ich mal.
Ja. Aber in England ist es so, dass, also, du hast natürlich 4-5 Mannschaften am Ende, im Moment City, Arsenal, Liverpool wird über kurz oder lang wieder kommen, die Spurs immer im Dunstkreis der Top 4, größter Underperformer ist Chelsea. Ja. Auch da wird es irgendwann einen Schlag tun. Da werden sie noch eine Milliarde
in die Hand nehmen. Jetzt
diese Saison nicht, aber so auf Sicht. Manchester United ist wieder dabei. Also du hast so 5-6 Clubs, die eine zumindest mal nicht unrealistische Chance haben, um die Meisterschaft mitzuspielen. So, und der Rest ist einfach extrem hochpreisig und damit extrem schwierig zu bespielen. Ist ohne jede Chance, auch nur ansatzweise da oben mitzuspielen. Obwohl die investieren in Regionen, das können sich 95% der Bundesliga-Clubs können sich das nicht leisten.
Ja. Und das also ist halt so
auch nicht Jahr für Jahr.
Das sind halt die Argumente, die du natürlich auch immer wieder von Bundesliga-Managern zu hören bekommst in irgendwelchen Gesprächen, wenn es darum geht, ne? Warum sind wir international, warum hinken wir da hinterher, bla, warum kommen die Superstars nicht nach Deutschland? Bei diesen Diskussionen, egal mit wem du da an einem Tisch sitzt, das sind natürlich die Argumente, die dann immer kommen und die kann man einfach auch nicht wegwischen. Das ist ja ein Fakt.
Und in Neapel halten sie sich vor Lachen im Bauch.
Ja.
Wirklich, ja. Mit Gehaltsobergrenze und Transferobergrenze und so weiter. Dominieren die italienische Liga, sind die Shooting Stars der Champions League und bei Benfica ist es ähnlich.
Ja.
Sag, ist doch super, es läuft doch super für uns.
Ja, das ist das Schöne. Also, ich finde all das, was wir jetzt gerade in den ersten 10 Minuten hier besprochen haben, ist ja gut, dass es so ist. Also, dass wir, ich erinnere mich vor einem Jahr, vor zwei Jahren, so lange machen wir den Podcast mittlerweile schon, waren wir im Anfang März, hatte Bayern 18 Punkte Vorsprung, in England hatte City 17 Vorsprung und in der Champions League mauserte sich gerade irgendein Team aus Madrid gerade wieder zu einem heimlichen Favoriten. Ja. Aber das ist gleich geblieben. Aber ansonsten...
Die mausern immer noch, seit Jahrzehnten mausern.
Die mausern weiter. Aber die, was ich sagen will, es sind neue Teams da oben. Ne? Arsenal ist, du hast es angesprochen. In Deutschland haben wir schon x-mal drüber gesprochen, wer da oben mitmischt. Ich glaube, in Deutschland läuft es jetzt auf den Zweikampf hinaus. Seit dem vergangenen Wochenende, wenn wir jetzt mal den Schritt rüber machen wollen.
Ja.
Über den Teich. Und da ist natürlich, ich habe mal geguckt, Restprogramm Bayern deutlich besser aufgestellt. Bei Dortmund geht es jetzt schon am Freitag los, morgen, also gegen RB. Schon wieder ein Knackspiel, danach Derby, Schalke.
Ja. Knackspiel,
die brennen. Also Schalke würde es, glaube ich, mindestens genauso viel bedeuten, Dortmund die Meisterschaft zu versauen, wie in der Liga zu bleiben.
Schalke, ich war ja letztes Wochenende da.
Ja,
das war Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn.
Schon ein bisschen was gesehen auf Schalke, ne?
Also ja, in die eine und in die andere Richtung. Das war, wenn ich dran denke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ich will nicht sagen, dass ich es vor einer Woche angekündigt habe, dass es so kommen wird. aber im Grunde ja. Das war irre.
Im Grunde war es genauso.
Es war genau so. Es war genau so. Es war, das Dach war zu. Es war eine Lautstärke. Phänomenal. Phänomenal. Furchteinflößend für jeden, den es betrifft.
Ja, aber ist doch geil.
Das unterstützend für jeden,
den es betrifft. Wieder mit.
Und dann macht er seit, na, dann machen die nach 10 Minuten mal das Tor.
Mir schrieb ein befreundeter Schalke-Fan, schrieb mir, Wolf Fuß verkündet, Schalke meldet sich zurück im Abstiegskampf.
Ja.
Habe ich gesagt, ja, ist ja so.
Ja.
Von
unten angemeldet.
Wieder. Von unten angemeldet. Klopf, ja. Klopf, wir sind wieder da.
Ja,
ganz und genau. Jetzt zweimal Derby, ne? Bochum.
Ja, Bochum wird der Wahnsinn und ja. Das gegen Dortmund läuft ja, mehr oder weniger als eigener Wettbewerb nebenher. Als eigener Wettbewerb, für den es Punkte gibt fürs täglich Brot.
Das aber ist, kann, korrigier mich, kann in jede Richtung ausschlagen, oder?
Also, kann in jede Richtung ausschlagen, ja, ja, klar. Also das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass Schalke gewinnt. Aber ich sage dir, in diesem Stadion musst du erstmal bestehen. Da musst du erstmal bestehen. Das ist für eine Auswärtsmannschaft, glaube ich, furchteinflößend.
Ja, und da siehst du, wir hatten Thomas Reis jetzt im großen Interview, da hat er das auch nochmal betont, der ist ja, ich sag mal, in Bochum war der ja eigentlich auch schon vergöttert. Jetzt war der Abgang mit ein bisschen Nebengeräuschen, würde ich sagen. Also da ist auch viel Brisanz drin jetzt am Samstag.
Ja.
Aber ich nehme ihm das einfach ab, weil das ist einfach Fakt, dass Schalke einfach nochmal eine andere Liga ist. Ne? Und das ist, man, ich glaube, wenn man da nicht selber mal war, ist es schwer zu beurteilen oder auch, ich sag mal, sich ein bisschen mit dem Club beschäftigt hat, zu sagen, ey, Bochum ist doch ein geiler Club, das ist super, die Castropa und so und altes Stadion und die sind halt wieder aufgeweckt, die haben halt kleines Budget und machen jetzt so ein bisschen so dieses Underdog-Ding, haben sie wunderbar hingekriegt, ziehe ich alle Hüte der Welt vor, aber dann kommst du nach Schalke, das ist im Prinzip ein Weltclub.
Ja, naja, also im Grunde ja. Aber alleine die Tatsache, dass da 5000 Leute kommen, um Flutlichtmasten einzuweihen.
Ja.
Ja, das, also wo gibt's denn sowas?
Ja, und da gibt's auch noch einen dabei, ne? Also die kommen nicht nur und gehen 5 Minuten später.
Ja, das meine ich. Da muss der Caterer muss sich hinstellen mit 3 Buden. Da brauchst du genügend Würstchen, da brauchst du genügend Stoff, Bier. Das ist ja eine Volksfestatmosphäre.
Eben.
Der Pyroladen um die Ecke meldet Ausverkauf. So, das ist der Mast. Wir stehen vor dem Mast. Guck mal, wie er brennt. Toller Mast, super. Super hervorragender Mast.
Ole, ole.
Also selten
ole, ole.
So. Super Mast, ole, ole. Ja, ja, genau. Genau, das ist Schalke. Und dann stehst du da, Tedesco hat es mal zu mir gesagt, dann stehst du da als junger Spieler und du weißt überhaupt nicht, du weißt überhaupt nichts mit dir anzufangen. Also, weil du dir denkst, um Himmels Willen, was ist denn hier los? Also, du spielst einen Fehlpass und es ist ein Geraune von 60.000, dass du dir denkst, Alter, ich spiele überhaupt keinen Pass mehr.
Ja, das kann auch hemmen.
Weil die blanke Angst greift um sich. Anderes Beispiel, du gewinnst nach 3 Minuten einen Zweikampf. Also du gewinnst den Zweikampf und den Ball. Ein Zweikampf, den du hörst, bis auf den Schalker Markt. Ne? So. Und alle stehen Kopf. Und du denkst dir, was mir hier gerade gelungen ist, das ist knapp unter dem WM-Titel. Und du glaubst, du kannst übers Wasser gehen. Das ist so. Das ist so. Und das sind unglaublich, also das ist für erfahrene Spieler, glaube ich, schon nicht ohne. Für junge Spieler ist es Wahnsinn.
Ja, und das eben, das kann in die eine wie in die andere Richtung ausschlagen. Alles in allem ist es so, dass in der jetzigen Situation, wo Schalke ist, die Fans, glaube ich, einen gehörigen Anteil daran haben, dass sie da noch sind und dass sie da möglicherweise auch das am Ende überstehen werden.
Ja, und weißt du, wer auch einen großen Anteil hat?
Thomas Reis, unbestritten.
Ja,
ja. Es ist, heute war ein Interview mit Hüb Stevens, glaube ich, im Kicker. Hatten wir die Tage auch nochmal bei uns in der Redaktion drüber gesprochen, so die Null muss stehen, kam ja eigentlich damals von Hüb. Ich erinnere mich an Lucien Favre damals, das Wunder in Gladbach. Es ist halt immer der erste Weg. So, und ehrlicherweise klingt das immer sehr banal, ist aber natürlich schwierig umzusetzen, weil wenn du ein Jahr lang die Hütte vollgekriegt hast, dann die, ich sag mal, die Defensive so zu stabilisieren, dass du wieder Punkte holst, indem du kein Gegentor fängst.
Genau.
Ist der erste Weg zur Besserung, aber auch der schwierigste. So, und wenn du aber mal in die Historie guckst, bei eben Schalke oder bei Gladbach oder gibt es wahrscheinlich auch noch 10 andere Beispiele, ist das immer der Weg, der dorthin führt, ne?
Also. Total. Total. Und da die Nerven zu behalten und nicht die Ruhe zu verlieren. Die haben gegen 4 extrem komplexe Gegner nicht verloren. Eben. Und kein Gegentor kassiert.
Ja. Und sehr unterschiedliche Gegner, ne? Also nicht alle, die jetzt mit voller Kapelle nach vorne rennen, sondern.
Richtig. Also ganz schwierige Spiele nicht verloren. Und ohne Gegentor überstanden. Dann weißt du irgendwann, Stuttgart war klar, Stuttgart musst du gewinnen. Und dass es dann so aufgeht, das, also hinten raus hätte es dann auch 2-2 ausgehen können, aber letztlich, wenn Fährmann den Ball nicht durchlässt, gewinnen die das Spiel einfach, weil sie ganz großes Vertrauen mittlerweile haben in die eigene Stabilität. Und das ist der Kern. Und das ist Thomas Reis.
Genau.
Und sich nicht beirren lassen von irgendwelchen Altvorderen, die dann einen erzählen, der muss offensiver spielen, der braucht 2 Spitzen, 3 Spitzen.
Ja, was ist mit der Rodde, die arme Sau.
Ganz genau. Also das ist das so wie der es macht, ist es, ich glaube, dass es alternativlos ist.
Alternativlos, komplett. Sehe ich ganz genauso. Und
wenn die Klasse halten, müssen sie dem Reis ein Denkmal bauen, meiner Meinung
nach. Ja, ich ziehe den Vergleich zu Gladbach gerne, weil die Ausgangslage ähnlich war. Ne? Also, wenn du dich erinnerst, das ist jetzt zwar schon ein paar Jährchen her, aber damals war es auch so. Gladbach hatte, glaube ich, 11, 12 Punkte Rückstand, meine ich, und im Winter. Und dann kam Lucien Favre und hat im Prinzip auch erstmal den Bus geparkt. Und dann haben die ein paar Mal ähnlich zu null gespielt, zu null. Und genau was du sagst, über dieses, ach, wir können es ja auch gegen gute Mannschaften, wenn wir so spielen.
Ja.
Kriegst du halt dieses Selbstvertrauen zurück, du glaubst, dass du eben auch wieder bestehen kannst und irgendwann fällt dann vorne auch mal wieder einer rein, das ist ja so. Und wenn du dann noch die Fans im Rücken hast und den gesamten Verein, die jetzt mit, die glauben ja auch wieder dran, das muss man ja so sagen.
Ja.
Also der Schalker an sich glaubt sowieso immer dran, aber die haben natürlich in den letzten Jahren auch viel gelitten und leiden müssen. Ne? Das geht dann so ein bisschen. Wie oft hatten wir das den Vergleich in den vergangenen Jahren schon über HSV-Symptome, ne? Dass du dann irgendwann geht so ein bisschen Selbstironie und Sarkasmus, das ist ja eigentlich das Schlimmste, was dir als Fan passieren kann.
Ja.
Wenn sich die Leute gar nicht mehr, wenn sich die Leute gar nicht mehr lustig machen, sondern nur noch Mitleid haben, wenn du montags absolut zur Arbeit kommst.
Ja.
Und das ist jetzt wieder anders. Das ist wieder anders. Und wie gesagt, ich habe viele Schalker in meinem Umfeld, die gehen jetzt auch mal wieder mit dem Trikot vor die Tür zum Aldi.
Es ist wirklich dieses 1-0, es war spektakulär. Das ist, was ich da an Reaktionen bekommen habe, hier von Schalker-Fans, das war unfassbar.
Glaubst du denn,
Ich habe ja irgendwie gesagt, hier im Keller brennt noch Licht, ne?
Ja.
Und es war mir, ich war danach, war ich dann selbst erschrocken über mich. Es sprach aus mir und ich habe gedacht, Alter, 10 Minuten vorbei, es steht 1-0, ja. Also, das ist jetzt noch nicht vorbei. Aber es war mir in dem Moment, war das so eine Explosion der Gefühle in diesem Stadion, dass ich gedacht habe, also dass ich mich zu so einem Satz habe hinreißen lassen, dann, du hast ja dann einen Bruchteil einer Sekunde, wo du dir überlegst, und dann kam mir das in den Sinn, weil wir so viel über Keller und Kellerduell und weiß der Fuchs was, fühlte ich mich, also habe ich in einem Bruchteil einer Sekunde fiel mir dieser Satz ein. Und ehe ich drüber nachdenken konnte, hatte ich ihn gesagt. Und habe gedacht, okay, ja, war vielleicht war es auch ein bisschen früh. Aber es war dann, Es war ja dann, im Nachhinein kann man sagen, es war ein guter Satz und er war richtig.
Es ging auf.
Ja, ging auf.
Bevor wir dann auch ein bisschen weiter nach oben rutschen und vielleicht auch nochmal in andere Sphären, weil wir schon gerade bei Schalke sind, es gibt ja jetzt noch eine Personalie, die glaube ich auch dem einen oder anderen Schalker nochmal auf der im Magen liegt, schwer im Magen liegt. Ruben Schröder wird zu RB Leipzig gehen.
Ja.
Zu seinem alten Busenfreund Max Eberl. Auch da viel drüber nachgedacht, viel gelesen so die Tage, viel telefoniert. Meine Meinung ist so, ja, am Ende ist der Fan immer der Verlierer. Das ist so mein Fazit. Also es sind zwei Wahrheiten, glaube ich. Zum einen zeigt es für mich ganz klar, das ist weniger überraschend, dass RB weiter Gas gibt, dass die noch nicht am Ende sind, im Gegenteil, vielleicht sogar erst am Anfang.
Ja.
Und mit Eberl und Schröder und Rose, den man dann natürlich mit reinnehmen muss, jetzt ein absolutes Top-Trio im sportlichen Bereich haben, wo du sagst, okay, also die wollen Titel, weiter Titel, mehr Titel und werden auch nicht aufhören, bis das klappt. So, da bin ich ziemlich sicher. Wenn man das jetzt umdreht und wiederum aus der allgemeinen oder in dem Fall sogar aus der Schalker Perspektive betrachtet, muss ich sagen, da bleibt halt immer was hängen. Ne? Ich habe da nochmal geguckt, Schröder war wirklich so der Baumeister des Aufstiegs, des Wiederaufstiegs. Der ist wirklich abgefeiert worden ohne Ende.
Ja.
Und er hat selber dann irgendwie im Sommer gesagt, nach dem, klar, kannst du wieder sagen, im Zuge der Euphorie und des Aufstiegs, und wir haben gerade viel darüber gesprochen, was Schalke in so einem Moment mit einem dann auch machen kann. Da will ich gar nicht verhehlen, dass man sich vielleicht da auch mal zu einer Aussage hinreißen lässt, die man später bereut. Aber er hat da gesagt, es könnte für ihn auch eine Lebensaufgabe werden, dieser Job auf Schalke.
Ja.
Und zack, zwei Monate später war er weg und zack, vier Monate später ist er bei RB.
Ja.
Dass da bei jedem Fan was hängen bleibt, das ist einfach... Das finde ich halt mittlerweile so traurig.
Ne? Nochmal, also das ist ja in solchen
Business,
aber es ist ja auch in solchen Clubs ist es ja so. Solche Clubs leben auch von maßloser Überhöhung, gerade was die Emotionen betrifft.
Ja, in beide
du bist
Richtungen.
Ja, du bist ja auch Fan von solchen Clubs, um maßlos zu jubeln und maßlos enttäuscht zu sein. Und dass du im Angesicht eines großen Erfolges und im Angesicht dieser Überhöhung dich als Verantwortlicher zu so einer Aussage hinreißen lässt, die dir, wo du im Prinzip weißt, in dem Moment, wo du sie tätigst, fliegt sie dir schon um die Ohren. Also du kannst im Prinzip so eine Shotclock einstellen, wann es hochkommt. Irgendwann kommt es. Es betrifft ja Max Eberl, bei Borussia Mönchengladbach betrifft es ja genauso. Ich finde nur, dass man da einfach das gesunde Maß auch so im Nachgang und in der Beurteilung nicht verlassen sollte. Ja, weil Schalke bleibt immer Schalke und Gladbach bleibt immer Gladbach. Ja, also das wird sich nicht verändern. Die handelnden Personen werden sich, das liegt da in der Natur der Sache, immer wieder mal verändern. Es gibt es nicht mehr. Es ist ja auch im aktuellen Berufsleben eigentlich nicht mehr zeitgemäß, dass du 40 Jahre bei einem Arbeitgeber arbeitest. So, und dann ist es halt einfach so, dass du ja auch deshalb Fan bist, um enttäuscht zu werden, um an anderer Stelle dann mit zwei ausgestreckten Mittelfingern und runtergelassener Hose dazustehen und zu sagen, ich hab's euch ja gesagt. Also ja. Das sind die Extreme. Das Einzige, was ich an der Nummer kritisiere, ist, wenn es dann auf eine persönliche und dann wirklich unsachliche und auch unappetitliche Ebene geht. Und da bin ich dann auch nicht mehr bereit, das A mitzugehen oder dafür Verständnis aufzubringen.
Total, aber du weißt, und ich bin bei dir zu sagen, das gehört zum guten Fansein, gerade bei solchen Clubs dazu, dass es eben das Pendel in beide Richtungen ausschlägt, komplett. Trotzdem finde ich, hat man ja auch immer so diesen naiven Glauben als Fan zu sagen, okay, was die da erzählen, das nehme ich dem schon ab. So.
Klar, aber du weißt ja, du weißt doch, dass es dir um die Ohren fliegt. Also das,
ja,
du nimmst es ihm ab im vollen Bewusstsein. Du willst den küssen, du willst den umarmen, er ist der Größte, ist der beste Mensch der Welt.
Ein bisschen länger schon in dem Geschäft
genau.
unterwegs, Wolf, und machen das auch beruflich. Aber Ganz, ganz viele sind das nicht. Und die lesen vielleicht viel über ihren Club und vielleicht sogar noch mehr als wir.
Aber die dürfen es auch. Deshalb bist du Fan. Du liebst bedingungslos und dann irgendwann hast du bedingungslos.
Eben, aber da bist aber du ja vielleicht auch. Die Liebe macht ja auch blind, bekanntermaßen. Ne? Also, das ist im Fußball ja nie anders als im sonstigen Leben. Und ich glaube, dass man da einfach in so dieser Naivität als Fan dann oft einfach brutalst auf den Boden der Realität zurückgeholt wird. Und das ist meiner Meinung nach im heutigen Fußball deutlich mehr der Fall als noch vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren.
Ah.
So dieses.
Dir fehlt ja auch als Fan jedwedes Verständnis, wenn eine handelnde Person oder ein Spieler deinen Club verlässt. Weil es ist ja der beste Club der Welt. Also was gibt es für einen Grund, den besten Club der Welt zu verlassen? Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Nur wegen 3,50 Mark. Der kann ja auch so dreimal warm essen am Tag. Also der muss ja jetzt nicht wegen 2 Millionen mehr, also die kann er ja im Zweifel gar nicht ausgeben. Da fehlt ja jegliches Verständnis. Und das ist ja nachvollziehbar so. Deshalb ist das der größte Club der Welt. Das ist der beste Club der Welt. Das hat er dann im Pott noch mehr oder bei den Traditionsclubs noch mehr. Das hat er fast religiöse Züge oder Streiche fast.
Ja, definitiv. Definitiv.
Ja.
Naja, Wolf, jetzt haben wir uns sehr die Köpfe blau geredet, fast also, in dem Fall.
Ja, nein, aber es ist einfach, also ich lasse mich da gerne mit reinziehen in dem Moment. Oder hab's ja dann auch geschehen lassen, weil ich einfach fand, dass da gerade was Außergewöhnliches passiert ist. Und das gegen Stuttgart, ich habe dann auch nach Abpfiff, ich habe einfach stehen lassen, wie die vor der Kurve standen, der Capo einen erzählt hat. Dann wurde fürs Derby scharf gemacht. Das ist auch das Besondere, finde ich, am Bundesliga-Fußball. Vielleicht auch etwas, was die Bundesliga von anderen Ligen unterscheidet, in dieser Wucht und in dieser Masse. Wie gestern, um nochmal den Schlenker zu Arsenal zu machen, ich fand die Stimmung außergewöhnlich gut im Emirates. Also da hat es auch einen Wandel gegeben in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Absolut. Aber nichtsdestotrotz, es war 80. Minute, stand 4-0, war die Gegentribüne praktisch leer.
Ja, ja.
Das ist auf Schalke ist keiner gegangen.
Keiner.
Und auch in Old Trafford ist die Stimmung mittlerweile wirklich wieder deutlich besser, als es noch vor Jahren war, was natürlich an den Ergebnissen auch liegt. Aber auch da ist es so, wenn es in der 80. 3-0 steht, gehen viele Leute nach Hause.
Die müssen halt den Flieger noch kriegen.
Ja, so, die müssen den Flieger noch kriegen oder haben noch ein Konzert zu besuchen oder haben einen Tisch bestellt in der Stadt beim Inder oder keine Ahnung.
Ja, genau.
Das gibt's halt nicht. Das gibt's in Frankfurt nicht und das passiert in Frankfurt nicht und es passiert auf Schalke nicht und es passiert in Dortmund nicht und es passiert auch in Gladbach nicht und dadurch gibt es, also das sind einfach besondere emotionale Erlebnisse auch für mich als Kommentator und ich habe da maximalen Respekt vor und versuche das einfach so gut es geht zu transportieren.
Das ist eigentlich wäre es jetzt der Zeitpunkt, diesen Podcast zu beenden, aber ja. So schöne, salbungsvolle Worte, Wolf, zum Ende, die finden wir selten. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen was vor der Brust. Ich würde jetzt fast aufgrund der fortgeschrittenen Zeit den kommenden Bundesligaspieltag fast sogar überspringen. Schalke haben wir kurz angerissen, Dortmund,
Stuttgart,
RB. Haben wir kurz
Stuttgart-Bayern mache ich.
Stuttgart-Bayern machst du.
Ja. Das war in Stuttgart. Stuttgart, wenn ich das noch schnell sagen darf, ja. als letzten Appendix zu dem Thema von gerade eben. Stuttgart am 34. Spieltag in der vergangenen Saison.
Ja,
Das war ein ähnliches Ding. Das war so krass, habe ich das Neckarstadion, wie heißt es, Mercedes-Benz Arena, im Moment, glaube ich, ne? Oder, ja?
Mit Sicherheit.
Ja, irgendwie sowas. Don Nascimento de Oliveira. So krass habe ich dieses Stadion noch nie erlebt. Und es gab schon so ein paar Vorboten in der vergangenen Saison, als sie gegen Gladbach das Spiel spät gedreht haben und so weiter. Das ist in Stuttgart ist es genauso. Und ich bin neugierig, wie sich das jetzt morgen beziehungsweise am Samstag gegen die Bayern verhält. Südschlager.
Ich glaube, lass uns das die Prognose noch mitnehmen. Wenn ich Stand jetzt sagen müsste, 2. März auf die Tabelle blicke, glaube ich, dass Schalke am Ende in die Relegation geht. Würde ich mich festlegen. Und dort trifft auf Kaiserslautern. Das wäre so eine Relegation. Die würde mir gefallen.
Ja.
Oder?
Würde ich sofort nehmen. Würde ich sofort nehmen.
Weil wir gerade bei Emotionen sind.
Ja, würde ich sofort nehmen. Das ist ja kaum auszuhalten. Schon alleine ja. Die Begegnung ist kaum auszuhalten.
Ja, du hast
bin
ja...
Ich bin ein nachgewiesenermaßen ein Freund der Relegation.
Du hattest Lautern Dresden letztes Jahr. Das war ja schon eigentlich an der Grenze.
Ja, das war wirklich... Und Hertha gegen HSV.
Ja. Aber das wäre, ich glaube, Schalke Lautern wird es nochmal toppen, tatsächlich.
Das wird es nochmal toppen, natürlich. Das wird ein nationales Ereignis. Das wäre groß. Das wäre. Ja.
Aber so weit sind wir noch nicht wohl.
Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich habe bei Schalke, die haben auch ein mörderisches Restprogramm, ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Also die haben die letzten drei Spiele. Hilf mir, Frankfurt ist dabei, Bayern ist dabei und Leipzig.
Ja, richtig.
Stimmt?
Absolut, stimmt, korrekt. Und ich sag mal so, du musst jetzt eigentlich schon aus dem Ball, also Bochum darfst du schon nicht verlieren. Ja. Und im bestmöglichen Fall gehst du aus den Derbys noch ohne Niederlage raus. Dann, ich glaube, dann hast du die Brust, um für die letzten Spiele noch
gewappnet. Und dann hast du ja unten oben, hast du ja noch ein bisschen. Also das Hoffenheim spielst du noch, Augsburg spielen die noch. Also
die musst du dann ziehen.
Es gibt noch direkte Duelle. Wahrscheinlich wird Schalke tatsächlich dann auch vor den letzten drei Spieltagen so ein kleines Polster brauchen, um dann abgesichert zu sein. Aber Zukunftsmusik. Welches Thema wolltest du noch?
Ich habe hier viele stehen. Ich habe hier stehen, Champions League Rückspiele sind zwei nicht ganz uninteressante.
Ich gehe ins Stadion. Ich gucke es mir an. Ich gehe der Bayern PSG gucke ich mir im Stadion an. Ja.
Darf ich dir was sagen? Darf ich dir einen Tipp geben, Wolf?
Bitte. Fahr rechtzeitig hin.
Und unter Freunden, fahr rechtzeitig los. Genau. Oder lauf von Anfang an.
Ja,
oder
mit so Fahrrad vielleicht.
Ja, Fahrrad. Wie weit ist es? Das würdest du doch schaffen.
Ja, das schaffe ich. Locker. Locker. Ich habe mir auch überlegt, dass ich einfach um 17 Uhr schon hinfahre. Dass ich sicher da bin.
Also, dass ich zum Anschluss sicher da bin.
Ja, es ist mein Ziel.
Also man muss sich vorstellen, ich muss einmal die Hörerinnen und Hörer abholen. Ja. Luftlinie sind es, ich würde schätzen, was sind es? 20? Nicht mal.
Kilometer?
Ja.
Nein, es sind 5 oder so.
Die 5, ja, siehst du? 5.
Ah, nicht mal, es sind nicht mal 5.
Ja, da kannst du wirklich laufen.
Ja, ja.
Also ich würde um 17 Uhr loslaufen. Machst du dir eine Kanne heiß, ne? Für den Weg? Soll ja nächste Woche Schneesturm geben. Und
alles. Ist es so?
Ja. Ja.
Nee.
Ja, ja.
Schneit's nochmal.
Ja, absolut. Es wird wirklich nochmal ungemütlich, Wolf. Ich bin ja auch Meteorologe, wie du weißt, in dem Beruf. Immer wieder auch mit Fragen könnt ihr euch an mich wenden, was das Wetter angeht, jederzeit.
Ja.
Also es wird nochmal richtig ungemütlich nächste Woche und dann stelle ich mir das vor, du ziehst diese dicke Jacke von Sky an. Habt ihr die noch mit dem Fellkragen?
Nee, gibt's nicht mehr.
Aber die kamen bestimmt nur so eine alte aus der alten.
Kunstfell war es auch.
Ja.
Also dass niemanden auf die falsche Pferde locken.
Ja. Dann diese Kunstfelljacke, hast du ja bestimmt noch eine irgendwo im Schrank oder bei Sky gibt es noch eine.
Ja.
Die würde ich mir überwerfen. Dann machst du dir eine Thermoskanne warm mit Grog.
Ja.
Und dann machst du die auf den Weg.
Ja.
Und dann bist du auch dementsprechend guter Laune.
Ich mir noch ein Floß für die Isar. Da kriegt das Kipper auch noch einen.
Ja, der hat den immer parat. Der braucht sich keine Sorgen machen.
Ja.
Der alte Seemann. Ja, und dann schaffst du es rechtzeitig und dann bist du bei Bayern gegen PSG da und wirst sehen, wie der FC Bayern ausscheidet.
Das sagst du, dass sie ausscheiden?
Also aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich habe irgendwie immer so diesen Moment im Hinterkopf, als Mbappé reinkam im Hinspiel und es ist echt so, wenn der jetzt von Anfang an aufläuft, dann mache ich mir schon ein paar Sorgen. Insgesamt, glaube ich, ist Bayern deutlich gefestigter als PSG momentan. habe ich den Eindruck.
Das ist aber jetzt Nachteil, dann trotzdem ein Argument, dass sie es nicht schaffen, oder?
Ja, ich, also
ist
ich glaube...
Ist das ein Widerspruch, oder bist du hin und her gerissen?
Ich bin hin und her gerissen, merkt man das?
Ja,
ich hab den,
kaum.
Ich glaube, dass der Neymar-Ausfall auch ein Vorteil ist für Bayern.
Ja.
Glaube ich.
Ja, weil sie, dann zur Elft spielen, ne?
Ja, genau. Stimmt. Absolut. Ja. Also ich sage, wenn ich jetzt sage, Dortmund kommt weiter, Bayern kommt weiter und die anderen beiden gehen raus, glaube ich. Dann hätten wir zwei im Viertelfinale, wäre okay, glaube ich, aus deutscher Sicht. Mhm. Und in der Europa League ist ja auch noch was drin.
Ja, klar. Na klar ist da was drin. Ja, ja. Also ich höre dir interessiert zu. Also ich bin völlig blank, was Bayern Paris betrifft.
Auch?
Ja, total. Also es gibt gute Argumente für ein Weiterkommen, es gibt gute Argumente für ein Ausscheiden. Also das macht es so spannend. Deshalb habe ich gesagt, ich schaue mir mal wieder privaten Spiel an. Idealerweise mehr als die zweiten 45 Minuten. ja, das... Weil es mich einfach als Fußballfan interessiert es mich. Und da geht es dann wirklich am besten, wenn du im Stadion alles siehst.
Mach dir Gedanken, was du anziehst, Wolf. Ne? Du weißt, das wird in diesen Tagen immer sehr, sehr kritisch und genau beäugt.
Ja, das ist mir scheißegal.
Da macht er den Olli.
Können das alle beäugen, wie sie wollen. Und auch entsprechend kommentieren, wie sie wollen. Das ist mir scheißegal.
Lass uns über die
Dortmund,
über die Bayern.
Ja, Dortmund bin ich auch bei 50-50. Sorry. Ja, also das ist, unterschätzt mir Chelsea nicht. Das ist eine hochdekorierte, sehr teure Mannschaft, die mit den Tücken des Alltags offensichtlich große Probleme hat. Aber auch das immer. Sind dann immer Mannschaften, die international, wenn die Musi spielt, ganz gut funktionieren. Deshalb bin ich da auch noch vorsichtig. Wenngleich, da würde ich sagen, nicht 50-50, da würde ich sagen 60-40, 55-45 pro Borussia Dortmund.
Schwarz-Gelb. Eine große Geschichte in diesen Tagen von den Kollegen der Bild war es, glaube ich, ging es um den Strafenkatalog des FC Bayern.
Ja, das habe ich am Rande mitbekommen. Ja, das hat mir gut gefallen. Solche Geschichten gefallen mir immer gut.
Ja, und deshalb würde ich mit dir auch umso lieber da noch kurz drüber reden, was würdest du denn in so einen Strafenkatalog, was würdest du denn da reinschreiben? Ich finde das immer so lustig. Man kennt das ja selber noch von seiner eigenen Zeit. Ich war überraschenderweise, ich weiß nicht, ob es dich überrascht, ich war immer relativ weit vorne.
Was die Strafen betrifft.
Ja, hatte viele Gründe. Ich fange mal an. Schuhe selten geputzt, war immer schon recht teuer.
Ja.
Kabine geraucht, kam auch vor. So. ansonsten war ich, also was Diszipliniertheiten angeht, also ich sag mal so pünktlich kommen und so, das war ich eigentlich meistens.
Ja,
und dann gelbe-rote Karten kosten natürlich auch so.
Das getreten wie so ein Bürstenbinder wahrscheinlich, ne?
Ich wurde viel getreten und da musste ich mich auch wehren, so würde ich es formulieren.
Ja, die Guten werden getreten in der Kreisliga. Na, eigentlich werden in der Kreisliga alle getreten.
Alle getreten, aber was ich, also ich war immer relativ weit vorne, was die Strafen anging, aber man kennt das eben ja noch so genau mit diesen Sachen, ne?
Ja. Was ich ganz smart fand,
was steht, ja,
sag mal. Also es gibt ja diverse Strafenkataloge durch die Bundesliga. Ich habe jetzt gehört, bei den Bayern ist alle Strafen bewegen sich im niedrig vierstelligen Bereich. Also das ist der Bereich, den kein Bayern-Profi merkt.
Eben.
Insofern steckt da auch so ein bisschen Symbolik dahinter. Was mir gut gefallen hat, war, jetzt muss ich mich erinnern, bei wem das war, ob das in Leipzig war oder wer mir das erzählt hat, wo es so ein Strafenrad, wie so ein Glücksrad gab, ne?
Das Leipzig.
Da wurde dann dran gedreht.
Und da stand dann drauf beispielsweise irgendwie Hausmeistertätigkeiten.
Genau, oder musste coachen bei der Jugend oder musste Kabine aufräumen oder musste im lila Launebär-Hasenkostüm die Runden drehen oder irgendwie so.
Super Idee, oder?
Ja, finde ich auch. Also das zeigt dann größte Wirksamkeit und bei wirklich krassen disziplinarischen Verfehlungen, so wie, weiß ich, Busabfahrt verpasst oder Dopingkontrolle verpasst oder irgendwie sowas, da haust du dann ein richtiges Ei drauf.
Ja, ich finde anders, genau darauf wollte ich hinaus, weil es macht ja aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, jetzt 1000 Euro zu verlangen für in der Kabine zu telefonieren oder eben die Schuhe falsch rum angezogen zu haben oder weiß ich nicht was. Also es muss ja entweder wehtun, dazu müssten die Strafen sehr, sehr hoch sein, das wird nicht passieren.
Bus verpasst außer, 500.000 Euro.
Genau, 4 ja. Millionen
Euro. Da weiß ich gar nicht, ob das juristisch durchsetzbar ist.
Ja, Trip nach Paris, 12 Millionen Euro. Es gab ja, kürzlich habe ich nochmal eine Wiederholung, nee, so einen Ausschnitt vom Doppelpass gesehen. Ja. Ich glaube, das war der, wo Hoeneß da war, wo ja allen Ernstes darüber diskutiert wurde, ob Manuel Neuer jetzt nicht die Ablösesumme für Jan Sommer bezahlt.
Ja, deshalb habe ich mich vom Doppelpass verabschiedet, ehrlicherweise. Also ich habe den Doppelpass auch ewig nicht gesehen, aber das sind natürlich Diskussionen.
Ja, das geht halt genau in die Richtung, ne? Wo ich dann sage, okay, das ist halt unrealistisch, ist halt Quatsch. Ja. Aber dann finde ich so eine Idee wie mit dem Glücksrad absolut super. Ich glaube, Schalke hat das tatsächlich auch mal eine Zeit lang gemacht. Glücksrad war Leipzig, das weiß ich 100 ja. pro. Aber Schalke hat das tatsächlich auch mal eine Zeit lang gemacht, ohne Rad, aber schon so mit diesen, ich sag mal, sozialen Verpflichtungen, die denen dann. Und das finde ich gut, ne? Ja. Zu sagen, so, okay, dann muss halt da mal einer eben eine Woche den Hausmeister spielen oder den Zeugwart ablösen oder was kochen für die Geschäftsstelle. Irgendwie sowas. Mhm. Ne, wo du sagst, da haben halt vielleicht auch andere noch was davon.
Da weißt du aber nicht, ob du die Geschäftsstelle vielleicht bestrafst.
Ja, das stimmt. Ich habe übrigens, weil wir gerade beim Kochen sind, mein Gott, wir haben heute einen bunten Strauß. Ja. Hast du zufällig Tim Melzer gesehen bei Kitchen Impossible? Der war bei der Nationalmannschaft und musste die Nationalmannschaft bekochen.
Ja.
Marbella, ein Trainingslager. War auch sehr amüsant. Auch da, weil es so ein bisschen in der kurzen Zeit, wo die Spieler involviert waren, wieder zu sehen war, was da auch teilweise so eine Attitüde herrscht. Das hat mich ein sehr... Ja, guck's dir mal an bei Gelegenheit. Dann würde ich mal deine Meinung dazu...
Es hat ihm keiner die Hand gegeben oder...
Eigentlich haben sie ihn gar nicht angeguckt. Er hat irgendeine Krafteinheit noch absolviert, dann so spaßeshalber, und dann lief Neuer vorbei und proletete dann da halt irgendwas rum, so ein Neuer, schon Feierabend, ich mache hier noch eine Extraschicht oder so. Ja. Und Neuer guckte nur so rüber und hat so, wer ist der Typ und was will der? Lassen Sie mich und meine Familie in Ruhe. Ja, sehr amüsant.
Okay.
Müssen wir noch über den Weltfußballer reden, Wolf?
Weltfußballer? Müssen wir? Nö. Also
eigentlich nicht, ne?
Das war ja klar.
Ja, Karim Benzema sieht es ein bisschen anders.
Naja, klar. Also wenn bei der FIFA der Weltfußballer gewählt wird, ist Messi konkurrenzlos. Wahrscheinlich, wenn er schon 10 Jahre seine Karriere beendet hat, dann wird er immer noch Weltfußballer. Oder noch, immer noch fürs Lebenswerk. Auch dann nochmal nachträglich. Nein, aber in dem Fall ist es doch... Also in dem Fall finde ich es okay, völlig. Also ich finde, ich hätte jetzt auch, also alles andere hätte mich, in dem Fall hätte mich alles andere überrascht. Es hat schon Jahre gegeben, da hat mich die Messi-Wahl überrascht, aber in dem Fall ist es so, dass im Prinzip sich die ganze Welt dafür interessiert hat, wird Messi Weltmeister oder nicht. Das ist ja, ich meine, er hat dieses WM-Turnier getragen am Ende.
Ich wollte sagen, er hat ja nicht, er war ja nicht teilnahmslos bei der ganzen Geschichte, auch im Finale nicht.
Eben. Er hat ein super Turnier gespielt, er hat damit seine Karriere gekrönt, und er hat auch getroffen und mehrfach getroffen und Verantwortung übernommen. Also Er hat alles gezeigt, was man als Weltfußballer braucht. Also zumindest bei der Weltmeisterschaft. Und das ist das größte Turnier, das es im Weltfußball gibt. Das hat er gewonnen. Er war zu Recht Mann des Turniers, also ist er auch rechtmäßiger FIFA-Weltfußballer.
Und wenn man Benzema ein paar Props geben will, dann würde ich sagen, wenn es dieses Turnier nicht gegeben hätte, dann hätte er wahrscheinlich es am ehesten verdient gehabt.
Das ist dann in dem Fall, ist es Pech.
Pech, dass es eine WM gab.
Ja, das ist. Aber er hat doch von der L'Equipe das Ding, hat er doch. Den Ballon d'Or hat er doch gewonnen.
Den hat er gewonnen.
Ja, so. Also
da soll er doch zufrieden sein.
Da gab es doch keine WM.
Ja, genau.
Da war der richtige Ballon d'Or-Sieger.
So. Also das Lustigste ist ja tatsächlich und für uns auch immer das Spannendste.
Hat er sich zum Ballon d'Or-Sieger gemausert.
Wer hat wie abgestimmt, wenn du dann nachher siehst, wie die Nationaltrainer und Kapitäne und so abgestimmt haben?
Wie haben denn unsere abgestimmt?
Da gibt es ja immer eine, ja, war ehrlicherweise bei uns war alles erwartbar.
Ja.
Flick und Konsorten haben natürlich Lewandowski relativ hoch eingeflogen überall.
Ja.
Aber hatten, glaube ich, Messi auch alle auf 1.
Ja.
Lustig finde ich dann aber, wenn du dann siehst, wenn so, du kannst ja die komplette Liste einsehen, ne?
Ja.
Und dann siehst du so, wie Burundi abgestimmt hat.
Ja, wie hat denn Burundi abgestimmt, weißt du das?
Zimbabwe, ja, die haben halt Bellingham gewählt zum Beispiel.
Aha. Ja,
interessanter Ansatz.
Ja, okay.
Muss halt erstmal drauf kommen. Und dann siehst du halt, dass dann irgendwie so 5 afrikanische Kleinstaaten für Bellingham abgestimmt haben. Und dann denke ich mir immer so, irgendwas muss da ja hinterstecken. Das wird ja wahrscheinlich kein Zufall sein.
Ja.
Dass da, oder?
Ja.
Also, weiß nicht, ob der da mal vorbeigeschaut hat oder Verwandte hat oder mal einen Trikotsatz hingeschickt hat. Ich weiß es auch nicht, aber das finde ich eigentlich immer das Spannendste. Und da könnte ich mich tatsächlich auch stundenlang mit beschäftigen, zu gucken, wer wie wo abgestimmt hat. Und es finden sich immer wieder Kuriositäten.
Ja, okay.
Also, das war jetzt die am herausstechendsten war in diesem Jahr. Ja, weil sonst war ja tatsächlich alles relativ erwartbar. Wolf, wir sind schon wieder sehr weit drüber. Ich habe gleich schon wieder meinen nächsten Termin.
Ja.
Sonst würde ich eigentlich gerne, schrecklich gerne noch stundenlang mit dir weiterreden. Aber das müssen wir auf nächste Woche verteilen.
Das werden wir auf nächste Woche verschieben, ja.
Schon fast auf dem Weg in den Skiurlaub bin. Das müssen wir mal festhalten.
Da bin ich, wo ich bin. Ich bin nächste Woche schon fast auf dem Weg zum Derby.
Oh, ja, das ist natürlich auch, das werden wir dann verfolgen in und um Ischgl herum wahrscheinlich.
Sehr gut.
Wolf, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir auch.
Wünsche dir viel Spaß in deiner alten Heimat.
Jawohl.
Am Wochenende.
Jawohl.
Und dann im Schneesturm, denk an den Grog, schick mal ein Foto und erkälte dich nicht. Ja. Ne?
Ich gebe alles klar. Das war eine Halbzeit mit für diese Woche. Habt eine schöne, danke Ossi. Sportlich bleiben. Bis zur nächsten. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.